Unsere Predigtreihe heißt, es geht um den Kolosserbrief, es ist Refocus, Dankeschön, weil er ist und was für ein wunderbarer Zufall. Ich bin heute dran und es ist die Bibelstelle Kolosser 1, ich mache 25b bis 27, Refocus, weil Christus in dir ist. Es ist mein Bibelsatz, obwohl ich immer noch nicht begriffen habe, was es eigentlich bedeutet. Es steht geschrieben, es ist ein Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und als wir vorhin Lobpreis hatten und dann mein ultimatives Lieblingslied kam, Christ in me, dann denkst du einfach nur, hey, wenn ich eines Tages sterben werde, was passieren wird, dann wünsche ich mir, dass auf meinem Grabstein steht, Christ in me, the hope of glory. Sorry. Aber es ist das Einzige, was wirklich Bestand hat. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich möchte zum einen, hoffe ich, dass ich euch heute ein Stück weit hineinnehmen kann, was es heißt, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass ich euch heute ein Stück weit aufzeigen kann, aufmalen kann, wie Gottes Heilsplan von Anfang an ist. Es ist alles eine große Geschichte. Und ich hoffe, dass wir heute dahin kommen werden, dass wir sagen werden, ich bin Teil, ein Teil von Gottes großem Heilsplan. Ich wünsche mir, dass wir heute staunen vor Gott und vor seiner Liebe, vor dem, was er schon immer gedacht hat, vor dem, wie er alles geplant hat, vor dem, dass er dich schon immer gesehen hat, dass er immer schon wusste, es wird dich geben und ich will dich haben und ich werde dich meinen Sohn und meine Tochter nennen. Deswegen möchte ich beten. Vater, deine Liebe ist unglaublich. Herr, du bist schon immer. Und ich bete, dass du uns Ohren schenkst, dass wir verstehen können, wie beschenkt wir durch dich sind, wie beschenkt wir durch deine Liebe zu uns hin. Herr, ich bete, dass wir heute refocus, dass wir uns neu ausrichten, dass wir unsere Ängste weggeben, dass wir unsere ganzen nebensächlichen Dinge beiseite legen und dass wir auf dich blicken, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Herr, ich bete, dass wir heute ein Stück weit mehr begreifen, wie groß das alles ist, was du machst. Und dass wir verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dass wir verändert werden durch dich, Herr. Weil du bist. Und weil Christus du in uns lebst. Amen. Also, Bibelstelle. Kolosser 1, 25b bis 27. Die seht ihr dann auch immer da vorne. Da steht geschrieben. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan, das sagt Paulus, die Aufgabe anvertraut, euch, die Kolosser, seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbarer Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und jetzt machen wir einfach mal erstmal Schlüsselwörter, die ihr heute nicht vergessen dürft. Schlüsselwörter, die da drin stehen, sind Gottes Plan. Hier geht es um die komplette Botschaft, Botschaft in ihrem ganzen Umfang. Sein heiliges Volk, Geheimnis, verborgen, enthüllt. Das sind Schlüsselworte, die heute immer wieder durch die Predigt kommen werden. Und jetzt habt ihr einen Merksatz. Und der Merksatz, den ihr nicht vergessen dürft, ist Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Üben wir den Merksatz? Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dürft ihr nicht vergessen. Okay, wie machen wir das heute? Wir haben so eine Art Fahrplan. Das heißt, wir fangen an und gucken uns einfach an. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet das? Dann gucken wir uns an, der ewige Plan. Ja, der ewige Plan, was hat Gott geplant? Und dann machen wir die große Conclusion für Nicht-Mathematiker wie mich auch zu lösen. 1 + 2 = 3. Du bist Teil des Planes Gottes. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es ist faszinierend. Es ist Gottes Wille. Und das macht er auch mit Paulus in diesem Moment. Es ist dieses Jetzt, das er im Kolosserbrief nach Christi Tod, dass er offenbart ein Geheimnis. Ja, Gott erzählt, ich erzähle dir jetzt mein Geheimnis. Sag Gott, das ist das Geheimnis. Ist das einzige Geheimnis, von dem in der Bibel geschrieben ist. Ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine Heilsgewissheit. Das ist mehr als ein, wir könnten es schaffen, wenn wir nur gut genug sind. Das heißt, wenn Christus in dir ist, dann hast du Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Gottes Herrlichkeit. Und Hoffnung heißt in dem Fall nicht, was wir unter Hoffnung verstehen, es wäre schön und ich hoffe und ich bibber, weil es könnte sein, sondern Hoffnung heißt in dem Fall eine Zuversicht. Hoffnung heißt in dem Fall eine Erwartung. Das ist wie wenn jemand, der schwanger ist, so einen dicken Bauch hat und dann sagt, ich erwarte ein Kind. Der hofft nicht, dass er zufällig ein Kind kriegen wird. Es wird ihn auch nicht überraschen und es würde ihn sehr überraschen, wenn er keins kriegen würde. Das ist die Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die wir noch nicht sehen, aber die so greifbar ist, wie wenn ich sage, ich bin schwanger und ich erwarte, ein Kind zu bekommen. Man ist guter Hoffnung. Und diese Hoffnung ist es, von der wir hier reden. Ja? Christus in mir ist meine Hoffnung, Anteil zu haben an Gottes Herrlichkeit. Ist meine Hoffnung, dabei zu sein für das, was Gott tut. Ist meine Hoffnung, Teil zu haben an Gott, an seiner Herrlichkeit. Wow, ich kann euch nicht genau sagen, was das ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Keiner von uns hat es schon gesehen. Aber ich garantiere euch, Gottes Herrlichkeit ist ziemlich das Herrlichste, wofür man das Wort Herrlichkeit gebrauchen kann. Dafür wurde dieser Begriff gemacht. Deswegen kann auch keiner sagen, wie es wirklich aussieht, weil wir es noch nicht gesehen haben. Aber Gottes Herrlichkeit ist herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und ich darf dabei sein. Wann darf ich das? Wenn ich glaube, wenn du glaubst, Jesus Christus ist dein Herr, ist dein Meister, ist dein Erlöser, dann hast du Hoffnung auf Teilhabe, Zuversicht, Erwartung. Darfst du erwarten, dass du dabei bist? Andere Worte. Du glaubst an Jesus Christus, Gottes Sohn, der auf die Welt kam und ganz Gott und ganz Mensch für deine Verfehlungen, für deine Sünden, für dein Falschtun bezahlt hat? Du glaubst, dass er sein Leben gegeben hat als ein Kaufpreis für dich? Du glaubst, dass, weil keine Schuld an ihm war. Er war ein Mensch, er hat hier 33 Jahre gelebt, er hatte Versuchungen erlebt. Aber weil keine Schuld an ihm war, ist er gestorben und der Tod konnte ihn nicht halten. Ja, er konnte ihn nicht halten, weil da war nichts, wo er hätte anpacken können und sagen können, meins. Ja. Du glaubst, dass der Tod ihn nicht halten konnte, er ist auferstanden. Und jetzt das Beste, guck mal die Tageslosung von heute an. Du glaubst, dass er wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Und er wird ein ewiges Reich bauen. Und du darfst dabei sein, du bist Teil davon. Wenn du das glaubst, dann hast du Heilsgewissheit. Und das ist, was Gott uns hier schenkt. Heilsgewissheit. Deswegen sind wir zuversichtlich. Christus in mir, Christus in dir, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Aus meinem Familienleben, was man so hat als Hausfrau. Von meinem Sohn. Gedi, 4 Jahre, kennt er. Neulich war lustig, wir saßen am Essenstisch und er hat etwas ganz Wildes behauptet, was ich getan hätte. Ich wusste, es ist nicht so. Und er hat es behauptet, und er hat es behauptet, und er hat es behauptet. Und ich habe immer gesagt, das stimmt nicht. Und auf einmal sackte er heulend in sich zusammen. Warum heulst du jetzt? Und dann hat er geholt. weil ich gelogen habe. Und dann, ein paar Tage später, müsst ihr euch das so vorstellen, wir lesen mit Giddy immer so eine Comic-Bibel am Abend, das ist ganz cool, da hat man immer so ein Bild, da kann man dann so erzählen, was da so passiert. Und wir sind mittlerweile auch relativ weit, es kommt jetzt der Verrat, die Kreuzigung. Und dann erzählst du deinem Vierjährigen die Bilder, was da so passiert, ja, Jesus wird geschlagen und du stehst da und denkst dir, als Kinderbuch würde ich das jetzt nicht aussuchen oder so, ja. Und du fragst dich, okay, was versteht er da? Was vermittle ich ihm jetzt da gerade? Vermittle ich ihm gerade, dass es da einen Gott gibt, der es unheimlich cool findet, wenn sein Sohn geschlagen wird und umgebracht wird? Was ist die christliche Botschaft? Und es macht manchmal keinen Sinn, einfach nur die Bilder zu erklären, sondern es ist wichtig, dass wir verstehen, warum ist das so? Und jetzt erzähle ich euch, wie unser Gespräch an dem Abend gelaufen ist. Und ich lese es ab, damit es auch dahin kommt, wie es war. Also es hat angefangen mit der Frage, wie erzähle ich das Evangelium einem Vierjährigen? Also ich habe angefangen. Kitty, pass mal auf. Wenn man zu einem Geburtstag eingeladen ist, große Sache bei Vierjährigen, dann bekommt man eine Einladungskarte. Und es dürfen nur Leute kommen, die diese Einladungskarte haben. Kind nickt, sagt, ja, genau so ist das. Ich. Wenn wir sterben, dann werden wir vor eine Tür kommen. Und da werden zwei große Engel stehen. Und wenn du eine Einladungskarte von Gott hast, dann wird da hinten die Party der Partys laufen. Und du darfst dabei sein. Ausschmücken. Gummibärchen, Fernsehen, Luftballons, Laserschwert, Darth Vader persönlich und noch ein paar andere, die ein kleines Schaustück aufführen. Ja, also ihr müsst das Ganze dann so, ja, die Party, habe ich erzählt. Geh die begeistert, ja, die Party. Will dabei sein, auf jeden Fall. Ganz cool. Jetzt geht's weiter. Nächster Teil der Geschichte. Aber wenn wir lügen oder irgendetwas Schlimmes machen, dann löst sich die Einladungskarte, die wir haben, in Luft auf. Und wenn wir dann vor den Engeln stehen, dann haben wir keine Einladungskarte. Und dann lassen die uns nicht rein. Und dann müssen wir an einen Ort gehen, wo es ganz schrecklich ist. Kind bricht in Tränen aus. So, jetzt musste aber schnell sein, um das Evangelium wieder in die Kurve zu kriegen. Weil dann musste man sich erstmal Gehör verschaffen, wenn der dann so flendend da steht. Ne? Aber. Jesus hat niemals gelogen oder irgendwas Falsches gemacht. Das heißt, er hat seine Einladungskarte noch. Kind guckt. Und Jesus kennt dich. Und er weiß, dass du deine Einladungskarte nicht mehr hast. Aber er hat dich lieb. Und er möchte, dass du auf seine Party kommst. Und deswegen hat er sich einen Weg einfallen lassen, wie er uns seine Einladungskarte geben kann, damit du auch wieder eine Einladungskarte hast. Er hat sich entschieden, für uns eine neue Einladungskarte zu kaufen und sie uns zu schenken. Und diese Karte, die ist so teuer, dass er sie mit dem bezahlen musste, mit dem teuersten, mit dem kostbarsten, was er hat. Und das ist sein Leben. Und er hat für dich und für mich, hat er mit seinem Leben bezahlt, damit du diese Einladungskarte wieder bekommen kannst. Und deswegen lässt er sich, um auf meine Bibel zu kommen, deswegen lässt er sich schlagen und töten. Er hätte das jederzeit verhindern können. Er ist Gott. Haben wir andere Stellen in der Bibel, wo es heißt, und Jesus ging davon. Gerade wollten sie entscheiden, Jesus geht davon. Aber er hat sich schlagen lassen. Er hat sich kreuzigen lassen. Er hat sich töten lassen für dich und mich. Und wenn wir jetzt an die Tür kommen, dann wird der Engel nach unserer Karte fragen und dann wird Jesus kommen und er wird uns seine Karte geben und sagen, ja schon, okay, der darf da rein. Giddy erleichtert. Und dann ging's los. Ja, und was ist, wenn ich jetzt nochmal lüge? Gute Frage. Was ist dann? Meine Antwort. Jesus hat so viel bezahlt, dass er dir immer wieder eine neue Karte geben kann. Und das gilt für dich und das gilt für mich. Sein Preis war so hoch und es war genug, dass er uns immer wieder eine neue Karte geben kann. geht die See erleichtert bei der Gelegenheit. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich hoffe, wenn ihr heute rausgeht, wisst ihr, Christus in dir, das ist deine Eintrittskarte. Christus in dir. Und jetzt, Gottes ewiger Plan. Nochmal die Bibelstelle. Ich lese euch nochmal vor. Wir lesen hier, Gott hat einen Plan und den hat er nicht seit gerade eben, sondern er hat einen Plan. Und jetzt, sagt er zu Paulus, jetzt möchte ich ihn dir ganz offenbaren. Jetzt möchte ich ganz aufdecken, was ich schon immer geplant hatte. Und er schreibt hier Paulus in 26, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft, das, was ich dir jetzt gesagt habe, sagt Paulus, ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet das Geheimnis? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zum einen, Gottes Heilsplan ist ein und derselbe. Gott hat einen Plan, den verfolgt er von Anfang an. Einen Plan. Paulus spricht von dem Plan, weil Gott ihn in diesen Plan hat blicken lassen. Und ihr müsst auch den Gott verborgen hielt. Wenn Gott was verborgen hält, dann kann das keiner aufdecken. Und bevor wir uns jetzt in diesen Heilsplan reindenken, müssen wir zwei Eigenschaften von Gott angucken, die er hat und die wichtig sind. Die eine Eigenschaft Gottes ist, Gott ist ewig. Das heißt, und Tozer schreibt dazu in dem Buch Das Wesen Gottes, das wir mal angeguckt haben, ich lese das vor, Gott lebt in der Ewigkeit. Die Zeit wohnt in ihm. Gott hat schon unsere ganze Zukunft sowie auch unsere Vergangenheit durchlebt. Ja, Gottes Plan ist ewig, weil er nämlich in der Ewigkeit lebt. Er ist nicht im Jetzt, sondern er kennt das alles schon. Das Zweite ist, Gottes Eigenschaft Nummer zwei, die wichtig ist jetzt, ist, Gott ist allwissend. Tozer schreibt, Gott kennt ausnahmslos und ohne Mühe alle Dinge, alle Gedanken, alle Geister, alle Wesen, alle Geschöpfe, alle Rätsel, alle Gefühle, alle Wünsche, alles Verborgene, alle Throne, alle Reiche, alle Persönlichkeiten, alles Sichtbare, Unsichtbare, Himmel, Erde. Gott kennt alles, jede Bewegung, Raum, Zeit, Tod, Leben, Gut, Böse, Himmel, Hölle. Gott kennt alles. Es gibt nichts, was für Gott irgendwie erstaunlich neu oder zu erlernen wäre. Gott kennt alles. Und diese zwei Eigenschaften, Gott ist ewig, Gott ist allwissend, bedeutet für uns, dass Gott hatte einen Plan. Gottes Plan war niemals und zu keiner Zeit von einem Risiko behaftet, dass er nicht durchkommen würde. Weil er ewig ist, das heißt, er kannte schon das Ende am Anfang, weil er allwissend ist. Ja, das heißt, wenn wir hier lesen, Gott hat etwas verborgen gehalten, dann gab es für niemanden und nichts die Möglichkeit, das aufzudecken, weil Gott es verborgen gehalten hat. Was wichtig ist für dich und für mich ist, unsere Erlösung, unsere Errettung, die Sache mit Jesus, alles, was geplant ist, baut nicht auf einem Schachspiel auf, wo Gott einen gewagten Zug tut und hofft, dass niemand herausfindet, was er vorhat. Sondern Gott ist ewig, Gott ist allwissend und deswegen hat Gott einen Plan und diesen Plan kann nichts und niemand zerstören oder durcheinander bringen. Nichts und niemand. Wir lesen hier in dieser Bibelstelle, da steht was von in früheren Zeiten für frühere Generationen verborgen. Das heißt, von Ewigkeit an war der Plan da, er war von Ewigkeit verborgen bis jetzt und alle Generationen, Satan, Menschen, Engel, niemand wusste davon. Aber der Plan war da. Arte und Ente gehören zusammen, der Plan war da. Also, und jetzt, nachdem wir wissen, es ist nicht ein risikoreiches Spiel von Gott, sondern er weiß, was er tut. Gucken wir uns den Plan an. Ich bin überwältigt. Sein Plan, gigantisch, sein Plan von Anfang an war, wir haben hier Gott, perfekt, heilig Gott, wir haben da sündig Mensch. Und Gott hat von Anfang an gesagt, ich werde diese zwei Dinge, bevor Adam in die Frucht biss, da davor schon, wusste Gott das alles schon. Ja, auch das hat ihn nicht erstaunt. Auch zu Zeiten Adams musste Gott nicht umdenken und sagen, jetzt mach mal einen Plan. Sondern er hatte den Plan schon. Noch bevor Adam reingebissen hat, hatte er schon den Plan. I know it. Gott, perfekt, Gott, Mensch, sündig, Mensch, Und Gott wusste, ich werde es zusammenbringen. Und die einzige Art, wie ich das zusammenbringen kann, ist das Opfer meines Sohnes. Mit Jesus, Gott, Mensch, God, Man, englischer Begriff dafür, bringe ich diese zwei Sachen zusammen und erlöse und werde mich vereinen. Ja, werde Gemeinschaft haben mit den sündigen Menschen. Das ist die Möglichkeit. Manchmal stehe ich so da als 21. Jahrhundert-Mensch und mich überwältigt es gar nicht so sehr. Was für ein Geheimnis, was für eine Offenbarung, was für ein Ding, dass Gott sich so eine tolle Idee gemacht hat. Weil seit ich lebe, weiß ich, es gibt Jesus Christus. Ja, das ist mir schon immer irgendwie bekannt. Religionsunterricht und so weiter macht es möglich. Aber dieser Wow-Effekt, der ist nicht mehr da. Und ich frage euch mal, was wäre, wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre? Und die Antwort ist, kein Mensch, würde ewiges Leben erlangen. Nicht einer. Nicht Abraham, nicht David, nicht Mose, nicht einer. Gar keiner. Wir lesen in Hebräer 10,4, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Ohne Jesus Christus wäre nicht einer. Es ist kein anderer Weg. Es ist kein anderer Weg als Jesus Christus. Und wie ist das jetzt mit dem Heilsplan, von dem ich euch erzählt habe? Der Heilsplan ist fortlaufend. Das heißt, Gott hat den Plan von Altes zu Neuem Testament. Gott hat einen Plan und er deckt immer mehr von seinem Plan auf. Und diese Stelle in Kolosser ist nochmal so ein Punkt, wo er nochmal was ganz Neues aufdeckt. Aber wie fangen wir an? Ich möchte, dass wir das uns wirklich vorstellen. Wir hören, und die Bibelstelle ist toll, Matthäus 13, 31 steht, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Und das ist Gottes Plan. Wie hat er angefangen? Er hat angefangen mit einzelnen Personen. Wir haben Abraham, wir haben Noah, wir lesen über diese Leute, da steht geschrieben, Gott sagte irgendwas und sie glaubten Gott und sie haben etwas getan, einzelne Personen. Dann hat Gott angefangen und hat sich ein Volk ausgesucht, ein Volk, Israel. Und er hat ihnen die Gebote gegeben und er hat ihnen, was hat er ihnen damit gezeigt? Mit den Geboten war klar, hey, es wird offensichtlich, das steht auch im Neuen Testament, ihr könnt die Regeln nicht einhalten. Ab dem Moment, wo die Gebote da waren, haben sie wahrscheinlich nicht anders gelebt wie davor, aber sie haben auf einmal festgestellt, sie mussten erkennen, dass das, was sie tun, dass es nicht ausreicht, dass sie nicht gut sind. Und was hat Gott noch gegeben? Er hat gleich dazu Opfervorschriften gegeben. Er hat gleich dazu mitgegeben eine Hoffnung. Eine Möglichkeit, und das ist, wie wir sind, eine Möglichkeit zur Entschuldigung. Die Schuld, die Sünde wieder loszuwerden. Ich finde es von Gott so gnädig, dass er nicht nur gesagt hat, hier, das habt ihr alles bös gemacht, sondern er gibt schon im Alten Testament eine Möglichkeit der Entschuldigung mit dazu. Und in dem Moment, ja, ist ein kleines bisschen mehr seines Planes aufgedeckt. In dem Moment wussten die Leute einfach nur, okay, wenn ich, ja, ich bin nicht gut, ich habe gesündigt, ich habe Opfer, also ich habe gegen die Gebote verstoßen und da sind Opfer. Es gibt für mich eine Möglichkeit, das hat Gott mir bis jetzt gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Glauben, den ich jetzt habe, zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann mein Opfertier gebracht habe, dann habe ich das mit meinem besten Wissen getan, dass das die Art und Weise ist, die ich zu dem Moment hatte anerkannt. Und dieses Opfer, das ich da gesagt habe, ist, was ist es in Wirklichkeit? Es ist in Wirklichkeit, sie glaubten Gott. Sie glaubten in Wirklichkeit Gott, dass er sie erlösen wird. Sie glaubten, dass dieses Tier ihre Erlösung irgendwie machen wird, weil er es gesagt hat. Das heißt, was ist es? Es ist Glaube. Auch dieses Volk kam mit Glauben. Und jetzt geht's weiter und immer weiter. Das Ganze, wirklich, Ante, Ente, es ist voller Gnade. Und es ist eine Geschichte und das sind dann die Propheten und so weiter und so weiter. Und Gott offenbart immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und es wird bekannt, da gibt's einen Messias. Ja, da kommt ein Erretter. Und auch Israel wusste immer, Gott ist irgendwie unser Retter. Das war bekannt, aber nicht wie. Wahrscheinlich hat man sich da keine Gedanken drüber gemacht. Aber es war bekannt. Und dann, faszinierend, wenn Gott, sogar Jesus sagt in Matthäus, er redet in Gleichnissen. Und da steht dran, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war, aber es sind noch Gleichnisse. Es ist immer noch nicht klar. Und danach, nach seiner Auferstehung, dann kommt er zu Paulus und jetzt sagt Paulus, jetzt mache ich die Botschaft offenbar. Jetzt deckt Gott alles auf in dieser Bibelstelle. Wahrscheinlich schon ein bisschen auch in anderen Bibelstellen natürlich. Aber jetzt, nach Jesu Auferstehung, reißt Gott den Schleier komplett weg. Er hat immer ein Stückchen mehr aufgedeckt. Aber jetzt reißt er ihn komplett weg. Und sagt, that's it. So funktioniert's. Und was lesen wir hier? Nochmal zusammengefasst. Gottes Heilsplan, einzelne Personen, dann ein ganzes Volk und jetzt Schleier weg. Wir lesen, sein Plan von Anfang an umfasst alle Nationen. Sein heiliges Volk aus allen Nationen. Das lesen wir in der Bibelstelle, da steht drin. Mein heiliges Volk aus den nicht-jüdischen Völkern. Und was ist das Geheimnis? Was ist der Reichtum für die nichtjüdischen Völker? Der Reichtum, der einzige Ding, das woran wir uns hängen können, ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was ist das? Das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen. Das ist der Unterschied. Das bedeutet nämlich, es geht nicht darum, was du kannst. Es geht darum, was Gott kann. Das ist der Unterschied. Und wenn wir heute reden, möchte ich, dass du weißt, wir reden von einem lebendigen Gott. Gott ist hier. Gott kennt dich. Gott weiß deine innersten Gedanken. In Johannes 1,3, wo steht das? 1. Johannes 3,20. Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wenn wir hier sind, wir beten nicht einen Gott an, der weit weg ist. Wir machen uns nicht ein schönes Gefühl, sondern ich sage euch, es gibt den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott ist immens groß. Und trotzdem, er kennt dein Herz und er kennt deine innersten Gedanken. Und er ist gnädig und barmherzig. Und das ist das Einzige, warum wir heute noch hier sind. Und Gott ist noch toller. Gott sieht dich und Gott kennt dich und Gott liebt dich und Gott möchte mit dir zusammen. Er hat auch einen Plan für dich. Du bist, Gott braucht uns nicht, ja, überhaupt nicht. Aber Gott hat sich was einfallen lassen, dass wir in unserer Unvollkommenheit, dass wir mitmachen dürfen, weil er so toll ist, weil er so liebend ist, so wie Eltern mit ihrem Kind sind. Sie könnten alles besser. Kein Kind würde jemals reden, essen, schreiben oder sonst was lernen, weil die Eltern können alles besser. Das Einzige, wie ein Kind reifen kann, ist, wenn die Eltern akzeptieren, dass sie es eigentlich besser können, aber es trotzdem das Kind machen lassen. Ein bisschen. Und so ist Gott auch, weil er unser liebender Vater ist. Und deswegen 1 und 2 gleich 3. Ihr habt gesehen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr habt gesehen, Gott hat einen Heilsplan von Anfang an, den er schon immer durchführt. Eine Geschichte bis zum großen Finale. Er beginnt mit ein kleines bisschen Sauerteig. Er zieht durch, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Er beginnt mit einem kleinen Senfkörnchen und er zieht durch, bis es ein großer Baum geworden ist. Das ist eine Geschichte. Und jetzt kommst du in deiner kleinen Begrenztheit mit deinen läppischen 80 Jahren, mittlerweile vielleicht 100, ja, in ein ewiger Gott und er sagt, hey, deine 100 Jahre, die habe ich auch gesehen und ich habe mir was Tolles einfallen lassen für deine 100 Jahre. Du bist Teil meines Plans. Du bist ein Teil. Und was meine ich damit? Ich denke zurück, ich war begeistert. Ullis Predigt. Um was ging's? Paulus Leidenschaft. Paulus Leidenschaft ist die Errettung der Menschen. Was ist diese Hoffnung in Menschen zu sehen, dass sie Hoffnung haben? Was ist Gottes Leidenschaft? Errettung. Das ist seine Idee. Das ist der Plan von Anfang bis zum Ende. Errettung. Seine Leidenschaft. Paulus Leidenschaft. Gottes Leidenschaft. Gleiche Leidenschaft. Was ist deine Leidenschaft? Errettung. Hoffnung sehen. Wisst ihr, was wir wollen nicht Missionär. Nee. Gar nicht. Wisst ihr, was ich will? Ich möchte, dass Hoffnung in die Menschen um mich herum kommt. Ich möchte, dass diejenigen, die Angst vorm Sterben haben, und sie werden es eines Tages tun, ich möchte, dass die eine Hoffnung haben. Ich habe was, was so viel besser ist als alles auf dieser Welt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass mein Vater eines Tages diese Hoffnung hat. Dass wenn es hart auf hart kommt und wenn das Ende kommt, dann sagt, ich weiß, wo ich hingehe. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Todesangst. Und ich wünsche mir, dass die Menschen um mich herum Hoffnung haben. Nicht, weil sie meinem Verein angehören sollen, sondern damit sie Hoffnung haben. Damit, wenn ihr großer Tag X kommt, dass sie sagen, ich bin auf Hoffnung hingerettet. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, was ist deine Aufgabe? Teil seines Reiches zu sein. Teil von dem zu sein, an seinem Reich zu bauen. Was hören wir? Was sagt Christus? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid mein Leib auf Erden. Wir sind Christi Leib auf Erden. Wir sind gerufen, sein Reich zu bauen. Und jetzt die Frage, wie? Und die Antwort ist, indem du bist. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. In dir. In jedem von euch. Christus ist in dir, nicht in deinem Nachbarn. In dir. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also was musst du machen? Sein. Du bist Licht. Du bist Salz. Du bist Hoffnung. Du bist eine lebendige Hoffnung. Du bist die Hoffnung, die alle Leute um dich herum sehen. Du bist das, was sie von Christus sehen erstmal. Das bist du. Und wichtig ist, was sollen wir tun? Christus in uns wachsen lassen. Ich wünsche mir, dass Christus sichtbar wird in mir. Versteht ihr? Dass Leute nicht mich sehen, sondern dass Leute sehen, Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung auf Herrlichkeit. Was gibt es denn Schöneres, wenn Leute sich morgen angucken und sagen, hey, du siehst heute voll aus wie Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist, was ich will. Das ist besser, als wenn man sagt, Mann, deine Hose ist aber schön. Hoffnung auf Herrlichkeit. Das bist du. Was bedeutet das? Lass Christus in dir wachsen. Lass die Gesinnung Christi in dir wachsen. Lass die Interessen Christi in dir wachsen. Stell deine Emotionen, deine Wünsche unter Christi Wünsche. Hab seine Wünsche und seine Emotionen. Und Christus wird sichtbar sein in dir. Was meine ich nicht? Ich meine nicht, dass wir Freunde und Bekannte mit Bibelzitaten niederprügeln sollen. Und dass wir ihnen sagen sollen, wie sie es besser machen sollten. Das brauchen die nicht. Wisst ihr, was die brauchen? Die brauchen Leute, die Gott lieben und Menschen lieben. Die sie lieben, die ihnen zuhören, die Geduld haben, die sich mit ihnen freuen, Ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe neulich mal zu jemandem gesagt, nicht Christ, der mir erzählt, was sie Tolles erlebt hat, ich sagte, ich freue mich mit dir. Die haben mir angeguckt und mir ist erstmal bewusst geworden, ich müsste das noch viel mehr tun. Das war unglaublich zu sagen, ey, ich freue mich mit dir. Das ist ja toll, toll, dass du sowas Tolles hast. Kommt, das kann jeder von euch und das sollte ich oft machen. Wir sollten zu Leuten gehen und sagen, ich freue mich für dich. Und dann gibt es Leute, da läuft es schlecht. Und wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten sagen, ich leide mit dir. Ich sehe dein Misery. Ich sehe, wie du leidest. Und ich ignoriere das nicht, weil es nicht in mein schönes, heiles Weltbild passt, sondern ich leide mit dir. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Christus in uns. Wisst ihr, was auch Christus in uns ist? Wenn wir nicht nur mit den Leuten abhängen, die sowieso nett sind und die sowieso sehr gut zu uns passen, sondern wenn wir sagen, hey, Jesus ist gestorben für alle Menschen und da möchte ich mein Leben rein investieren. Und wisst ihr was? Mich überfordert es total. Ich erwarte, dass es euch auch überfordert. Nein, ich bin da nicht. Aber wisst ihr, was ich habe? Ich habe einen Gott, der Herzen verändern kann. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich zu Gott komme und ob ich sage, ich möchte, dass du mein Herz veränderst. Ich möchte, ich brauche Liebe für X und Y. Ich brauche Liebe für meinen Arbeitskollegen. Ich brauche Liebe für die Mutter von dem Kumpel, ich brauche Liebe. Hey, schenk mir dein Herz für Verlorene. Und ich sage euch was. Das ist Gottes Herz. Der ganze Plan rührt von einem Ding her, Gottes Herz für Verlorene. Es geht nur um unsere Errettung. Es ist ein reiner Rettungsplan. Gott hat ein Herz für Verlorene. Das ist sein Herz. Und ich sage euch noch was. Wenn wir jetzt heute mal zu Gott kommen und sagen, wäre auch cool, gibst du mir ein Herz für Verlorene? Dann wird Gott sagen, nein. Nein. Warum nicht? Weil es mein Wichtigstes ist, weil es mein Herz ist, weil es das ist, was mich dazu gebracht hat, meinen Sohn für dich ans Kreuz gehen zu lassen. Und du glaubst, du kannst heute kommen und mal so nebenbei das Herz für Verlorene mitnehmen. Nein, ich möchte, dass du ein Herz für Verlorene haben möchtest. Das ist Christus in uns, ein Herz für Verlorene. Das ist es. Und danach müssen wir beten, wenn wir es nicht haben. Müssen wir sagen, bitte gib mir ein Herz für Verlorene. Ich will's. Und wisst ihr, womit wir anfangen? Beten. Beten ist immer ein guter Anfang. Betet für ein Herz für Verlorene. Betet für diejenigen, die ihr kennt. Nee, nicht mit der Bibel drüber ziehen und sagen, ich hab's ihm gesagt und jetzt guck mal, was passiert. Sondern zu sagen, ich bete für ihn. Ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, ein Leben. Ich bete für ihn. Und ich bin ein Unterschied in dieser Welt, jede Minute meines Lebens, weil Christus in mir herausstrahlt. Und deswegen muss ich gar nichts sagen, weil ich nämlich anders bin, weil ich eine Hoffnung habe und weil Hoffnung offensichtlich sein muss, sonst ist es keine Hoffnung. Und jetzt, wenn du immer noch überfordert bist, ich bin es. Wir haben noch was, wir sind ein Leib. Und wisst ihr, was ein Leib ausmacht? Wir sind eine Gemeinschaft. Nein, du bist kein Einzelkämpfer, ich bin's auch nicht. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche Geschwister, die mich ermutigen. Ich brauche Geschwister, die mich ermahnen. Ich bin sowohl Teil einer Minigruppe, als auch Teil einer Hausgruppe, als auch Teil eines Leiterteams, als auch Teil einer Familie. Ich habe viele Menschen um mich herum und ich brauche sie alle. Und wisst ihr, warum? Weil das diejenigen sind, die mich am Gehen halten. Das sind diejenigen, die mir neue Kraft geben, die mich auch immer wieder refocus, neu ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist, weil ich vergesse das. Ich vergesse das sofort. Ich kann einen Tag verbringen, ohne mir über wichtige Dinge Gedanken zu machen. Aber dann habe ich beispielsweise eine Minigruppe. Und dann haben wir das Thema, hey, was hat denn Gott in deinem Leben getan? Was war denn die letzte Woche mit Gott? Was hast du denn erlebt? Und dann refokussiere ich mich auf das, was wirklich wichtig ist. Und dann komme ich wieder näher daran, wo Gott sagt, ich möchte, dass du Teil meines Planes bist. Und ich habe dieses ganze Brumborium, was Gott erfunden hat für uns, nur gemacht. Da geht es nur um Errettung. All die Jahrhunderte und Jahrtausende, die wir jetzt hier schon verbringen, das Einzige, um was es geht, ist Errettung. Das ist Gottes Plan. Und der sollte uns wichtig sein. Ich habe also abschließend drei Fragen für euch. Und ich möchte, dass ihr jetzt intensiv drüber nachdenkt. Und ich möchte, dass ein paar Hausgruppenleiter da drüben stehen, dass einfach, wenn einer von euch Gebet hat, und Leute, es ist gut, wenn jemand für einen betet. Nehmt es in Anspruch. Es tut so gut. Es ist Gemeinschaft. Wenn du heute sagst, ich möchte einen neuen Schritt machen, wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich bin entmutigt, wenn Gott zu dir gesprochen hat, lass für dich beten. Bete mit, es ist gut. Also Hausgruppenleiter, bitte steht da drüben. Dann haben wir hier noch was. Hier vorne sind zwei so Schüsselchen. Wir werden, wenn das Lobpreislied nachher vorbei ist, das Kreativteam war kreativ. Du bist gerufen, ein Teil von Gottes Plan zu sein. Und du sollst jetzt sofort damit anfangen. Das heißt, wenn das Lobpreislied rum ist, möchte ich dich einladen. Komm nach vorne, nimm ein, nimm zwei, nimm drei von diesen Blumen und drück sie einem von den Leuten, die hier sind, optimalerweise jemand, den du noch nicht kennst, in die Hand. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Teil. Du bist kein Einzelkämpfer. Wir alle sind eine Familie. Geh zu jemandem, den du eventuell sogar gar nicht kennst, und begrüß ihn, weil es deine Bruder und deine Schwester ist. Also alle hier vorkommt, mitnehmen, verteilen. Was war euer Merksatz? Super. Ja, die kommen jetzt. Erste Frage. Ich hatte die Geschichte von Gideon erzählt. Hast du dir schon eine neue, ewig währende Einladung geben lassen? Wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen habe, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Und wenn du sagst, ich weiß nicht wie, es reicht völlig, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Sei mein Herr, mein Meister, sei mein Erlöser, ich brauche deine Erlösung. Wenn du möchtest, dann komm vor zu denjenigen, die beten, und bet mit ihnen. Dann hast du Hoffnung auf Herrlichkeit. Frage 2. Bist du dir bewusst, dass du in jeder Minute deines Lebens den Menschen um dich herum Christus zeigen kannst? In jeder Minute deines Lebens. In jeder Minute deines Lebens. Mach dir das bewusst und leb so. Weil du bist. Weil Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Frage 3. Brennt Gottes Leidenschaft für Verlorene in deinem Herzen? Und wenn nicht, dann ist es erstmal gar nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, aber ich wünsche es mir. Und es ist schlimm, wenn du sagst, nee, aber es macht nichts. Bete. Wenn du wirklich sagst, ich bin ergriffen und ich möchte eine neue Leidenschaft haben, weil ich habe sie nicht, da möchte ich dich bitten, während des Lobpreisliedes nach vorne zu kommen und dich vorne hin zu knien. Als ein erster Schritt zu sagen, ich möchte mich demütigen vor dir, Gott, und ich bekenne, ich habe es nicht, aber ich möchte es haben. Ich brauche ein Herz für Verlorene. Herr, ich bete, dass dein Wort in uns Fuß greift, Raum nimmt, anfängt Wurzeln zu schlagen. Herr, ich bete, dass wir erkennen, was für ein großes Erlösungswerk du hast, dass du gut und gnädig und barmherzig von Anfang an bist, bis in Ewigkeit, dass es dein Ziel war, dein heiliges Volk zu erlösen, sodass wir sagen können, I'm standing on holy ground. Und ich werde nicht verbrennen, weil ich geheiligt bin durch dich, Herr. Herr, ergreif uns von deinem Evangelium. Mach dein Evangelium sichtbar in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben, in der Art, wie wir mit unserem Nachbar reden, in der Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen, in der Art, wie wir an unseren Schulen, im Studium oder am Arbeitsplatz sind. Herr, wir laden dich heute ein, dass du in uns Raum nimmst. Wir bekennen, wir müssen abnehmen und du musst zunehmen. Und Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, wir bekennen, wir haben nichts anderes zu geben. Und wir freuen uns, dass die Welt nichts anderes braucht, Herr. Amen.